Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Wenn ich mein Mikro bekommen habe, beginnt das auch noch ins Kinderprogramm, parallel. Genau, und ja, die liebe Technik darf nochmal meine Präsentation auflegen. Ja, wir haben heute das Thema Abnehmen. Und keine Sorge, ihr seid nicht beim Lebe-Leichtes-Seminar, sondern ihr seid trotzdem im Gottesdienst. Und keine Sorge, ich habe bei meiner Vorbereitung natürlich nicht an eine konkrete Person hier im Raum gedacht, ja, als ich auf das Thema kam, sondern ich habe natürlich an mich selber gedacht. Ja. Und warum Abnehmen sehr viel Geistliches hat und sehr viel mit unserer Beziehung zu Jesus hat, darum wird es heute gehen und ich bete noch. Ja, Vater, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen zu uns sprichst, denn nur dein Geist kann uns dein Wort aufschließen und nur du kannst uns ansprechen und uns ermutigen. Nur du kannst uns näher zu dir führen und so möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für dich, dass wir dich erkennen und dass wir dich heute ein Stückchen besser kennenlernen. Segne du uns und hab Dank, dass du uns liebst und immer bei uns bist. Amen. Ja, Thema Abnehmen. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, was dich so beschäftigt in deinem Alltag. Ich persönlich bin ja gerade mal wieder am Abnehmen. Ja, und bei mir ist es so, ich habe hier verschiedene Hosengrößen. Ja. Ich habe so im Laufe meines Lebens quasi verschiedene Hosengrößen, die passend zu verschiedenen Gewichtsklassen sind, gesammelt. Und je nachdem, ob ich gerade abnehme oder wieder zunehme, arbeite ich mich quasi durch diese verschiedenen Hosengrößen durch. Hat den kleinen Vorteil, dass ich da ein bisschen durchvariieren kann, ja, mit den Hosen. Da ist immer eine gewisse Abwechslung da. Und und habe meistens auch tatsächlich die richtige Größe irgendwo im Schrank. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, abnehmen fällt mir persönlich extrem schwer. Ich bin ich belohne mich sehr gern über Essen. Ja. Wenn ich einen harten Tag hatte, abends heimkomme nach der Arbeit, dann freue ich mich irgendwie mit einem guten Essen, vielleicht auch mit einem leckeren Bier oder einem leckeren Nachtisch irgendwo zu belohnen. Ja. Und quasi diesen harten Tag irgendwie damit versuchen, irgendwo zu kaschieren oder das wieder mich zu belohnen. Ja. Und natürlich ist es dann so, wenn man dann in der obersten Hosengröße angekommen ist, ja, dann denkt man sich, na, jetzt muss ich aber wieder abnehmen, weil A, habe ich keine Hosen mehr, die passen, und B, ist es natürlich, man fühlt sich ja auch irgendwann unwohl dann damit. Ja. Und dann kommt so die Stimme auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Die eine Stimme sagt, du musst unbedingt abnehmen, du musst da wieder runterkommen, das ist überhaupt nicht gut für dich. Die andere Stimme sagt, ach, lass doch gut sein, was soll's, ja, dein Leben ist schon hart genug, ja, musst du doch das jetzt auch noch zusätzlich aufladen. Ja, und je nachdem, welche Stimme dann überhand genommt, beginnt man dann. Ja, warum erzähle ich euch das? Was hat das mit Jesus, mit der Bibel, mit unserem geistlichen Leben zu tun? Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen in der Bibel, der musste auch abnehmen. Allerdings musste er nicht körperlich abnehmen, sondern ganz im Gegenteil, er war schon ein Asket, ja, hat sich nur von Heuschrecken, wildem Honig und Ähnlichem ernährt. Ja. Wenn ich sowas zum Essen hätte, würde ich auch schnell abnehmen, glaube ich. Der Mann war schon Asket, er musste nicht körperlich abnehmen, sondern er musste auf einer anderen Art und Weise abnehmen. Ich weiß nicht, der eine oder andere weiß vielleicht schon, um wen es geht. Es geht um Johannes den Täufer. Und wer war Johannes der Täufer? Er hat kurz in der Weihnachtsgeschichte, lesen wir natürlich auch von ihm, und er war ein jüdischer Bußprediger, der so um ca. 28 nach Christus in Galiläa und Judäa aufgetreten ist. Und er hat ganz bewusst asketisch gelebt, er hat in der Wüste gelebt, er hat sich, wie gesagt, von Heuschrecken ernährt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so viel über diesen Mann, ja? Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen, dieser Mann, der muss unglaublich beeindruckend gewesen sein. Denn er hat es tatsächlich geschafft, dass er in der Wüste gelebt hat und die Volksmassen sind zu ihm in die Wüste gekommen, um ihn sprechen zu hören. Das sind wirklich richtige ja, Ansammlungen sind da, richtige ja, Trupps, richtige Mengen sind da zu diesem Mann in die Wüste gegangen. Und ihr müsst euch das mal bildhaft vorstellen, ja? Wenn ich mich jetzt irgendwo da draußen in der Steinfeld im Wald ein Camp aufbauen würde, wo ich lebe, asketisch, und dort würde ich irgendwo quasi vom Gericht Gottes predigen, ja, was glaubt ihr, wie viele Menschen würden da zu mir in diesen Wald kommen und würden mir zuhören? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht sonderlich viele. Unter Umständen würden sogar die Tiere abhauen, weil das Phänomen habe ich jedes Mal, wenn ich auf dem Hochsitz sitze, kaum bin ich da, sind alle weg. Ja? Gefühlt zumindest. Ja? Ja, und dieser Mann, der hat es tatsächlich geschafft und dass da wirklich die Menschen zu ihm kommen und das auch noch vor Social Media. Ja? Heute gibt es ja so die ganzen Influencer. Ja? Und unter Umständen würde ich es ja schaffen, wenn ich jetzt da oben in diesem Wald leben würde, ja? Und ich würde da so meinen täglichen Podcast irgendwie von mir geben und meine Posts und was ich so esse und was ich so erzähle, dann würde ich es vielleicht hinbekommen, dass der eine oder andere, der gemütlich auf dem Sofa sitzt, ja, sich das vielleicht abonniert und mir irgendwo zuhört. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass relativ wenige den Weg auf sich nehmen würden, in diesen Wald zu gehen, um mir dort quasi zuzuhören. Und dieser Mann, der hat es tatsächlich damals geschafft, wie gesagt, völlig ohne Social Media und ohne Influencer, dass Menschen zu ihm kommen. Dieser Mann, der muss so imposant gewesen sein, dass da jemand ihn vielleicht zufällig entdeckt hat, ihn gehört hat, dann sofort nach Hause gerannt ist, ja, und seinen ganzen Nachbarn, seiner Familie, seinen Freunden erzählt hat und die motiviert hat, mit hinauszukommen in diese Wüste, um diesem Mann zuzuhören. Also, ein imposanter Mann. Ja, ganz ehrlich, manchmal wünsche ich mir auch, so ein Mann zu sein, ja, jemand, wo sich die Leute aufmachen und mir zuhören, einfach weil ich was zu sagen habe, ja, weil mein Leben irgendwie beeindruckend ist, ja, weil das wäre was, da könnte ich irgendwo auch ein bisschen natürlich stolz drauf sein, ja. Und glücklicherweise schreibt Johannes auch ein bisschen was über sich selber, ja, spricht auch ein bisschen was über sein Leben. Und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Wobei, eine Sekunde noch, genau, Vorbemerkung noch. Also dieser Mann war so beeindruckend, dass selbst Jesus über ihn sagt, und wir haben jetzt den ersten Vers für heute, der sagt nämlich Jesus, ich sage euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als Johannes. Wow, wenn der Sohn Gottes das über dein Leben sagt, das ist doch beeindruckend, oder? Das ist doch irgendwie erstrebenswert. Das ist doch was, wo man denkt, naja, was hat der gemacht? Was kann ich mir da abgucken vielleicht von dem? Wenn ich quasi so als Ansporn sozusagen, wenn es so ein Vorbild wäre, ja, was hat dieser Mann denn gemacht? Beziehungsweise was ja, kann ich von dem vielleicht lernen oder vielleicht von dem mitnehmen? Und glücklicherweise finden wir in der Bibel auch sein Statement, was dieser Johannes über sein Leben sagt. Beziehungsweise auf der Höhe seines Einflusses, was er da sagt. Ja, würde man jetzt vielleicht erwarten, ja, dass er irgendwo einen gewissen Zufriedenheit hat. Ja, schön, dass ich mit meinem Leben so viel erreicht habe, dass ich so viel bewirkt habe. Ja. Aber, völlig falsch gedacht, wir lesen Folgendes. Johannes sagt nämlich, zu dieser Zeit taufte Johannes der Täufer in Enon, in der Nähe von Salim. Das wisst ihr natürlich alle, wo das ist, hoffe ich. Weil es dort reichlich Wasser gab. Und viele Leute kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Das war, bevor Johannes ins Gefängnis geworfen wurde. Eines Tages fingen die Jünger an, des Johannes ein Streitgespräch mit einem Juden über die Reinigungsvorschriften an. Daraufhin kamen sie zu Johannes und sagten, Meister, der Mann, dem du auf der anderen Seite des Jordan begegnet bist und auf den du hingewiesen hast, also Jesus, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns zu kommen, kommen nun alle zu ihm. Vielleicht hat sich der Hans, also ich würde mir dann denken, ja, blöd, ja. Jetzt, ich bin doch der Einflussreiche eigentlich, ich habe doch was zu sagen. Aber Johannes sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht von Himmel her gegeben wird. Nächste Folie. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten, mehr nicht. Wo die Braut hingeht, da ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der da steht und ihm zuhört, freut sich an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue auch ich mich. Und meine Freunde, und meine Freude ist nun vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er ist von oben gekommen und ist größer als jeder andere. Ich bin von der Erde und mein Verständnis beschränkt sich auf die irdischen Dinge. Davon kann ich sprechen, er aber ist vom Himmel gekommen. Ja, überraschend, oder? Also, wenn man es zum ersten Mal liest, ich weiß, ihr kennt die Stelle wahrscheinlich alle. Aber ich finde es schon sehr überraschend, vor allem eben mit diesem Vorgedanke, ja, was dieser Mann erreicht hat, ja, der irgendwo ja auch sehr stolz sein könnte auf das, was er erreicht hat. Dieser Mann sagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und natürlich nicht körperlich abnehmen, sondern Jesus muss größer werden in meinem Leben, ergänze ich jetzt eigentlich einfach an dieser Stelle mehr. Johannes dem Täufer geht es natürlich auch um seinen Dienst, dass quasi sein Dienst eigentlich zu Ende ist und jetzt der Dienst von Jesus quasi kommt. Aber ich interpretiere das auch ein bisschen so, dass Johannes sich bewusst geworden ist, ich muss abnehmen, ich muss weniger werden, Jesus aber muss zunehmen. Ja, und ich kann mir so richtig vorstellen, dass in dem Johannes vielleicht auch auf der linken und auf der rechten Seite zwei verschiedene Stimmen zu ihm gesprochen haben. Und die eine Stimme hat vielleicht auch gesagt, warum? Warum muss ich jetzt abnehmen? Ja? Warum muss Jesus zunehmen? Ja? Ich kann mich doch einfach auch noch ein bisschen mehr anstrengen. Ja? Ich habe ja schon viel erreicht. Ja? Ich bin ja schon ein Asket. Ich habe schon viele Leute auch erreicht mit meinen Predigen oder mit meinem Leben sogar. Warum muss ich jetzt abnehmen? Warum muss Jesus zunehmen? Ich kann mich doch vielleicht sogar noch mehr anstrengen, kann mich noch mehr investieren. Ja? Und da kann man das Ganze jetzt ja vielleicht auch auf sich selber auf einmal übertragen. Ja? Wenn wir das so lesen, wenn Jesus sagt, ja, ich muss quasi in euch zunehmen, ja? Ich muss größer werden in euch, ja? Dann denkt man sich vielleicht auch auf der einen Seite, warum denn? Ich kann doch auch noch mehr tun, ich kann mich doch auch mehr anstrengen, kann mich noch intensiver vielleicht in die Gemeinde einbringen, ich kann noch intensiver irgendwo Bibel lesen. Aber Jesus sagt dann später über diese Anstrengungen, ja, beziehungsweise über diesen Johannes, den er vorher noch so als besonderes Vorbild oder als besonderen Menschen dargestellt hat, sagt er ganz lapidar, und doch ist noch der Geringste im Reich Gottes größer als er. Jesus sagt über Johannes, das ist ein Doppelt, also quasi ein Satz, den ersten Teil habe ich euch vorhin vorgelesen. Es war noch nie ein Mann auf dieser Erde, der quasi größer war als Johannes, aber doch ist der Geringste im Reich Gottes größer als dieser Johannes. Und Jesus möchte damit das nicht schlecht machen, was der Johannes gemacht hat. Er hat ihn ja, wie gesagt, auch als besonderen Menschen quasi vorher erwähnt. Er möchte nicht sagen, von wegen das ist total schlecht, was er gemacht hat. Aber was Jesus sagt ist, dass vor Gott nur Göttliches bestehen kann. Und Johannes sagt es ja auch ganz klar, ich komme von der Erde, das, was ich sage, quasi ist von der Erde, aber Jesus kommt aus dem Himmel und er ist quasi, redet von dem Göttlichen. Und nur wer komplett reingewaschen ist, nur wer von Gott diese neuen Kleider bekommen hat, nur dessen Leben kann auch Göttliches hervorbringen. Nicht, weil der Geringste im Reich Gottes bessere Dinge tun würde als der Johannes, sondern weil Jesus im Leben von diesem Mann bessere Dinge tut als Johannes. Also es ist ganz wichtig, das zu verstehen, ja, dass es Jesus an der Stelle nicht darum geht, quasi das uns dazu ermutigen, uns noch mehr anzustrengen als der Johannes, sondern er sagt mehr oder weniger, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur das, was ich in eurem Leben tue, nur das ist göttlich. Nur wer von mir quasi neue Kleider angezogen bekommen hat, der kann vor Gott auch bestehen. Und nur die Taten, die ich in deinem Leben tue, nur die können vor Gott bestehen, weil nur dann sind sie göttlich. Das heißt, Gott möchte nicht, dass wir uns, oder ich bin davon überzeugt, dass Gott uns nicht jeden Morgen dazu ermutigt, uns mehr anzustrengen, sondern ganz im Gegenteil, er möchte, dass er sich mehr anstrengen darf in unserem Leben. Gott möchte uns umgestalten, er möchte uns verändern. Er möchte es aber nicht tun, indem wir uns mehr anstrengen, sondern er möchte, dass er sich in unserem Leben mehr anstrengen darf. Gott, Jesus möchte, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ja, und was ist dafür notwendig? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Haus. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses Haus, ja, wenn ich vergleiche das jetzt einfach mal mit meinem Leben sozusagen, ja, bevor ich quasi Jesus kennengelernt habe oder auch danach. Ja. Und dieses Haus, ja, man erkennt noch, dass es ein Haus ist, aber man erkennt auch, das ist extrem baufällig. Ja. Wenn ihr da mit dem Handwerk durchgehen würdet, dann würde der Handwerk wahrscheinlich sagen, können wir nicht mehr retten. Müssen wir komplett abreißen. Wir können dieses Haus, wir können natürlich anfangen, da nochmal Ziegel drauf zu setzen. Ja. Wir können es versuchen auszubessern. Und es ist für mich ein Bild dafür, dieses, wenn die Menschen versuchen, besser zu werden, ja, sich mehr anzustrengen, versuchen quasi Göttliches zu tun, nachzuahmen sozusagen, ja, indem sie versuchen, bessere Menschen zu werden. Ja. Aber das ist genau wie mit diesem Haus. Ja. Man kann da neue Ziegel drauf tun, man kann vielleicht auch ein Dach sparen, irgendwie austauschen oder kann neue Fenster einsetzen. Aber die Grundsubstanz ist so marode, dass dieses Haus erstmal komplett abgerissen werden muss, komplett abgetragen werden muss, bevor man aus diesem Haus wieder etwas Gutes machen kann. Und ich glaube, dass wir uns genau in so einer Situation auch befinden. Gott möchte nicht irgendwie unseren alten Menschen irgendwo ausbessern oder verbessern oder und er möchte im Quadrat schon mal nicht von wegen, dass wir das selber versuchen, sondern er sagt, du musst abnehmen, ich aber muss zunehmen. Mein Geist muss in deinem Leben größer werden. Du und deine Anstrengungen müssen weniger werden. Und im ersten Moment ist es natürlich irgendwo auch ein bisschen schmerzhaft, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist so ein Abnehmen, ist ein anstrengender Prozess, ja, also physische Abnehmen. Ja. Aber das sich zurücknehmen und zu erkennen, dass Jesus größer werden muss in meinem Leben, das kann auch schmerzhaft sein. Gerade wenn ich zum Beispiel so ein Johannes der Täufer bin, der, wo man eigentlich denkt, ja, ich habe doch aber eigentlich schon viel erreicht. Ich bin doch eigentlich schon ein ganz guter Mensch. Da kann das manchmal vielleicht ein sehr, sehr schmerzhafter Gedanke sein. Ja, ich muss abnehmen, Jesus aber muss zunehmen. Und natürlich stellt sich dann auch so ein bisschen die Frage, möchte ich das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Und netterweise gibt uns die Bibel quasi ein Vorher-Nachher-Bild. Ich habe euch mal so ein typisches Abnehmen-Vorher-Nachher-Bild mitgebracht, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, gerade vielleicht beim Lebe-Leichter-Kurs, ja, da hat man das ja mal immer mal wieder, ja, so ein Vorher- und nach diesem Abnehmen-Kurs sehe ich dann folgendermaßen aus, ja, und das soll natürlich motivieren, ja, soll die Leute irgendwo mitnehmen. Und die Bibel ist so nett, uns quasi auch einen Vorher-Nachher-Vergleich anzubieten, nämlich ein bevor Gottes Geist in deinem Leben dich verändert und ein nach Gottes Geist. Und das lesen wir jetzt nämlich in Galater. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Sauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel, und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes ererben wird. Erinnert euch noch an das Haus. Das Haus muss komplett abgerissen werden. Niemand, der ein solches Leben führt, wird das Reich Gottes ererben. Aber wenn Gottes Geist in dir lebt, dann, nächste Folie, das nachher, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht. Also das steht nicht, wenn ihr euch aber besonders angestrengt habt und jetzt keine Trunkenbolde mehr seid und euch versucht habt, gute Menschen zu sein, sondern da steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, und wenn ich das so lese, Friede, wie sehr sehne ich mich danach, dass meine Seele Frieden findet. Wie sehr sehne ich mich nach Freude, nach wirklicher, ernsthafter Freude. Nicht so eine übertriebene, lächerliche Freude, sondern eine tiefe Freude im Herzen, weil ich weiß, dass alles gut ist. Wie sehr sehne ich mich auch nach Liebe, ja? Dass ich Liebe quasi geben kann. Und ich sehne mich nach Geduld, und zwar nach sofort. Ja? Ich sehne mich nach, dass ich freundlich bin, dass ich echt bin. Ich sehne mich danach, dass andere Menschen über mich sagen, ja, das ist jemand, auf den man sich verlassen kann, der ist treu. Ich sehne mich danach, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, da denkt man manchmal, ich weiß nicht, ob dir so geht, manchmal habe ich schon so gedacht, bei diesem Vorher-Nachher-Vergleich, das sind ja jetzt keine Dinge, die heute so angesagt sind. Heute sind ja eher so die dunklen Helden irgendwo angesagt, irgendwie so die coolen Typen und sowas. Ja. Und manchmal denkt man vielleicht bei diesem Nachher, oh, will ich das überhaupt? Ja? Weil wir das Ganze, sage ich jetzt mal, all diese Dinge auch ein bisschen leicht mit Schwäche verwechseln können. Ja? Ich weiß nicht, manchmal hat man so, wenn man das so liest, der vielleicht so diesen netten Typ von nebenan irgendwo im Kopf, ja, der zwar total freundlich ist, der immer hilfsbereit ist und sowas, aber der sich auch ausnutzen lässt. Dann denkt man vielleicht auch an so, ja, an den netten Typ, ja, ja, der man nicht sein will, aber der geschickt ist, wenn er nebenan wohnt sozusagen und der bestimmt abends darüber weint, ja, weil er so, sich so ausnutzen lässt. Ja. Also all diese Dinge, ja, kann man auch verwechseln mit Schwäche. Und deshalb sind sie, glaube ich, heute auch nicht mehr so sonderlich im Kurs. Aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, all das ist Jesus. Und Jesus, der war voller Liebe, er war voller Treue, voller Sanftmut, voller Freundlichkeit, aber er war kein Opfer. Er war keiner, über den man lacht und denkt, ha, den können wir irgendwo ausnutzen. Nein, das war ein richtiger Held, sag ich jetzt mal, ja, ein unglaublich erstrebenswerter Charakter, ein unglaubliches Vorbild in Anführungszeichen. Er war jemand, der voller Selbstbeherrschung war, aber auch nicht freudlos, ja. Also, mir ist es wichtig, ja, dass wir bei diesem Vorher-Nachher, ja, dass dieses Nachher, das, wenn wir uns das überlegen, ja, dass wir eben uns nicht irgendwie abschrecken lassen, oh, dann werde ich irgendwie ein Loser oder sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Das sind Eigenschaften von einem echten Helden, sage ich jetzt mal. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann können wir das auch sehen. Ja? Das ist nicht, sind nicht die Eigenschaften von jemand Schwaches, sondern von jemand unglaublich Starkes. Und ich finde dieses Nachherbild, ja, so, dass ich, umso mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sehne ich mich eigentlich danach. Und natürlich ist dann die Frage, wenn ich mir dieses Bild angeguckt habe, wie kann ich jetzt abnehmen? Wie komme ich dahin? Und wenn du dich vielleicht auch hast überzeugen lassen, dass du gerne diese Eigenschaften hättest, wenn du gerne dir wünschen würdest, dass andere das über dein Leben auch sagen können, nicht nur du selber, dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir dahin? Wie kann ich abnehmen? Und natürlich würde ich euch jetzt gerne einen 20-Punkte-Plan vorstellen, wobei der eine oder andere wird sich dann vielleicht denken, oh nee, 20 Punkte, der redet ja schon 20 Minuten. Wenn jetzt nochmal 20 Punkte kommen, dann sind wir 40 Minuten. Nein, keine Sorge, ich habe nämlich keine 20 Punkte für euch. Ich habe auch keine 7 To-Do-Liste-Punkte oder irgendwelche Sachen, die ihr abhaken könnt. Ich würde es euch total geben, für eine Anleitung, wie wir das hinbekommen, dass Jesus zunimmt in unserem Leben und dass wir abnehmen. Und der Anleitung dazu, wie wir dahin kommen, dass Gott diese Früchte in uns gibt. Aber ich kann es euch nicht geben. Denn das Leben mit Gott ist keine Theorie. Du kannst Gott nicht nachkommen, indem du theologische Studien irgendwie anstellst, indem du versuchst zu forschen über Gott. Ja? Du kannst Gott nicht näher kommen, indem du irgendwelche wissenschaftlichen Methoden vielleicht anwendest oder irgendwelche Tipps und Tricks, wie man quasi Gott näher kommt, sondern Gott ist Beziehung. Und Gott möchte Beziehung. Und deshalb glaube ich, dass du selber in gewisser Weise das ausprobieren musst. Ich glaube, dass nur in der Beziehung mit Jesus das hinbekommst, dass du abnimmst und er zunimmt. Nur in der Beziehung mit ihm kannst du quasi dich verändern lassen. Und deshalb nützen uns da, glaube ich, keine irgendwie theologische Bücher oder dass wir uns zwingen, immer Lobpreismusik im Auto zu hören oder sowas. Sondern es geht Gott immer um Beziehung. Und wie funktioniert Beziehung mit Gott? Wir Christen, wir nennen das Beten. Ja? Hat sicher jeder schon mal gehört hier. Ja? Sprechen mit Gott. Und Jesus gibt uns auch noch einen kleinen Tipp. Ja? Er gibt uns einen Anhaltspunkt auch, wo quasi das nochmal so ein bisschen bestätigt. Wir lesen nämlich in Lukas 11, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Kennen bestimmt ganz viele diesen Vers, ja, wo man immer denkt, ja, ich bitte Gott um ein neues Auto, ja, und dann bekomme ich ein neues Auto. Ja. Oder ich bitte Gott, dass ich jetzt vielleicht neue Freunde finde und dann bekomme ich neue Freunde. Nein, da heißt es nämlich, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Was müssen wir tun? Wir müssen ihn bitten. Ein anderes Wort für mit ihm sprechen. Wir müssen Gott fragen, schenke mir deinen Heiligen Geist. Wir müssen Gott bitten, nimm du zu in meinem Leben. Und was wird Gott dann sicherlich tun? Er wird dir seinen Heiligen Geist schenken. Für Jesus absolut selbstverständlich. Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es nicht ein Gebet ist. Ja? Einmal Gott bitten, Jesus nimmt zu in meinem Leben und dann ist es so. Sondern ich finde, aus diesem Vers, da kommt es raus, da geht es um Suchen. Ja? Da geht es um Nachjagen in gewisser Weise. Ich glaube, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Ich glaube auch, dass es ein gewisser, sagen wir mal, auch eine gewisse Weise eine Anstrengung bedeutet, ein Dranbleiben bedeutet. Paulus vergleicht ja an einer anderen Stelle auch quasi das mit einem Wettkampf. Ja? Ein Dranbleiben, ein Nachjagen. Gott nicht locker lassen, an Gott dranbleiben und ihn bitten, verändere du mich. Aber nicht gestalte mein altes Haus um, sondern nimm du zu in meinem Leben. Und ich habe euch da passenderweise noch so diesen Hund mitgebracht, den ich schon öfters verwendet habe, diesen Windhund. Ja? Weil ich finde, dem sieht man das so richtig ab. Der jagt auf diesem Rennen dem Ziel entgegen und er setzt alle Anstrengung auch da rein. Ja? Und der lässt es nicht mit einem Mal, ja bitte, Jesus, gib mir doch sofort quasi deinen Geist und verändere mich. Ja? Und dann bleibt er da stehen, sondern ich glaube, am Beispiel dieses Hundes, ja, es bedeutet ein lebenslanges Dranbleiben und ein sich das auch wünschen, ein bei Gott permanent anklopfen, ein sich an Gott dranbleiben und ihn bitten, verändere du mich. Werde du immer größer in meinem Leben. Ja, und wie es dann immer so ist mit diesen Anstrengungen, ja, auch da wieder die Frage, Ja, ich hätte schon gern dieses Nachherbild, aber lohnt sich diese Anstrengung? Dieses Dranbleiben, dieses Gott bitten, dieses nach ihm suchen, lohnt sich das? Und lass mich da ganz kurz noch ein kleines bisschen ausholen. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch ins Fitnessstudio geht. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch quasi in seinen Körper investiert. Aber mir fällt schon auf, wir gehen zur Vorsorge. Wir gehen ins Fitnessstudio. Wir nehmen irgendwelche Zusatzstoffe ein, um gesund zu sein. Wir gehen Sport machen, weil irgendjemand uns gesagt hat, dass es Sport gut und gesund ist. Ja? Und wollen natürlich auch schön sein. Wir trinken deshalb nach dem Sport vielleicht auch noch einen Shake. Ja? Wir machen uns Gedanken darüber, was ist die richtige Zusammensetzung von so einem Shake. Ja? Und wir versuchen unseren Alterungsprozess irgendwie aufzuhalten, indem wir irgendwie Anti-Aging-Cremes und sowas auftragen. Wir gucken bei YouTube irgendwelche Influencer, die uns sagen, wie wir vielleicht weniger schnell alt werden und so weiter. Ja? Wir investieren unglaublich viel in unseren Körper. Wir investieren auch viel Energie, Gedanken, Zeit und was auch immer in unseren Körper. Und versteht mich nicht falsch, ich bin kein Asket, ja? Ich möchte euch nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber ich möchte uns quasi dagegen halten. Wir investieren ganz viel in unseren Körper. Der doch stirbt irgendwann. Kein Mensch kann den Alterungsprozess für immer aufheben. Kein Mensch kann seinen Körper für immer schön halten. Irgendwann ist dieser Körper zerfällt und stirbt. Und unsere Seele, unsere unsterbliche Seele, lohnt es sich nicht viel mehr, in die zu investieren, wo die doch für immer quasi bei Gott sein wird. Diese Seele, unser Geist, lohnt es sich nicht viel mehr, quasi in die zu investieren? Wie gesagt, heißt nicht, dass ihr nicht zur Vorsorge gehen dürft, heißt nicht, dass ihr nicht auch nach eurem Körper gucken dürft. Aber mir geht es einfach um dieses Verhältnis. Ja? Wie wichtig ist es, quasi für meinen Körper zu sorgen, der doch irgendwann sterben wird? Und wie wichtig ist es, in meine Beziehung zu Jesus, beziehungsweise da rein zu investieren, was ewig ist? Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, wie wichtig unsere geistliche, seelische Gesundheit ist, wenn wir verstanden haben, dass unsere Seele auch immer ohne Gott immer leer bleiben wird, ja, dann verstehen wir auch, wie wichtig es ist, wie dieser Hund, wie Paulus, quasi dem nachzujagen, sich in die Beziehung mit Gott zu stürzen, ja, an Gott dran zu kleben und festzuhalten an ihm und bei ihm zu suchen und ihn zu bitten, ja, verändere du mein Herz, schenke du mir ein neues Herz. Nimm du zu in meinem Leben und lass du mich abnehmen. Der Johannes, der hat es erkannt, wie wichtig das ist. Und ich wünsche mir das einfach, weil es im Alltag so schnell untergeht. Weil das so oft einfach, ja, ich auch einfach mehr an meinen Körper denke. Ja. Ich wünsche mir das einfach, ja, dass ich mit voller Kraft, ja, mit vollem Elan, wie dieser Hund quasi dem nachjage, dass Jesus zunimmt in meinem Leben. Ja. Auch mit dem Gedanken natürlich, dass ich gerne dieses Nachherbild, was Gott mir vorstellt, dass ich das habe, ja? Dass ich diese Freude, diesen Frieden in meiner Seele verspüre. Ja, zusammenfassend, Gott möchte uns umgestalten in sein Bild. Dazu muss er zunehmen, wir aber müssen abnehmen. Und was können wir tun, um das dorthin zu kommen? Wir können Gott darum bitten, dass sein Geist in unserem Leben zunimmt und daran dranbleiben, daran festhalten, dem nachjagen. Das wünsche ich mir. Und wenn du dir das vielleicht auch wünschst, dann bete ich jetzt noch für uns quasi. Vater, ich möchte dich bitten, für mich und für jeden, der das auch möchte, dass du zunimmst in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du all das Banale, all das Unwichtige, dass du das aus unserem Herzen zurückdrängst. Ich möchte dich bitten, dass du uns ja auch erkennen lässt, wie wichtig es doch ist, dass du immer größer wirst in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass wir das Gute, ja, was du uns vorhältst, das Nachherbild, dass du uns das auch als erstrebenswert erkennen lässt. Ich möchte dich bitten, ja, dass du uns umgestaltest in dein Bild, dass du mich umgestaltest in dein Bild und dass du mir immer mehr in meinem Herzen zunimmst. Amen.